Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an dem Montag. Wir reden über die Covid-Situation natürlich kurz vor der Abstimmung, über die Europapolitik, die offenbar gar nichts mehr geht, und über die UBS, wo jetzt zum ersten Mal zwei Ausländer an der Spitze sind. Also, Markus, Kritik gibt es ja an der Regierung von zwei Seiten. Die einen sagen, die machen zu viel von Anfang an, und die anderen sagen, die machen zu wenig. Du bist ganz klar bei der ersten Gruppe und bist es natürlich immer noch, oder? Richtig? Und ich bin ganz klar bei der zweiten Gruppe. Auch ganz klar. Und das kann man jetzt auch noch politisch richtig verorten, wenn man jetzt sieht, die Zahlen, die aktuellen Zahlen, die wir gehabt haben, jetzt über das Wochenende, 14.590, 50% mehr, als letzte Woche und mehr als 100% mehr als vor zwei Wochen. Und Spitaleinweisungen, wo ja du immer gesagt hast, das ist das Wichtigste, plus 84%, wir haben immer gesagt, das kommt mit einer Verspätung, zwei, drei, vier Wochen später. Also die 14.590 90 werden gar noch nicht abgebildet durch die Spitaleinweisung. Die werden aufgehen, vor allem weil der R-Faktor bei 1,33 ist. 1,33 heisst exponentielles Wachstum, und das werden wir auch alle erleben.
Gut, aber ich würde noch gleich noch differenzieren, tut mir leid, aber ich bin nicht der Meinung, dass die Regierung grundsätzlich immer zu viel macht. Ich finde, teilweise macht sie das Falsche. Ich finde, es gibt gewisse Sachen, die man durchaus müsste mehr machen. Zum Beispiel haben wir auch schon diskutiert, Pflegepersonal sollte man viel mehr schauen, dass die geimpft sind, man sollte in den Altersheim mehr schauen und so weiter. Ich bin der Meinung, Risikogruppen ganz systematisch schützen. Das ist meine Politik. Und das Zweite ist wegen der Hospitalisierungen. Ja, ich finde immer noch, es ist tragbar. Wir haben keine Engpässe. Wir werden auch in vier Wochen, glaube ich, keine Engpässe haben. Und wenn das so wäre, dann muss ich sagen, und das ist jetzt wieder eine Kritik an der Regierung, bitte machen Sie mal etwas, dass wir nicht jedes Mal gegen die Wand fahren, wo man muss sagen, ja, die Spitäler sind viel zu knapp. Und ich möchte noch einmal betonen, auch vor einem Jahr, wo wir viel, viel mehr Fälle hatten, muss man auch noch sagen, wir haben viel grösseres Problem gehabt vor einem Jahr. Wir sind nie an der Kapazitätsgrenze gekommen, auf eine Art, wo man muss sagen, das ist ein Problem gewesen.
Also, das ist ja natürlich überhaupt nicht wahr, weil sind Zehntausende von Operationen sind verschoben worden. Man hat Operationen nicht können ausüben. Und auch jetzt, ich habe gestern Abend mit einem Arzt geredet aus der Innerschweiz, das ist ja jetzt schon der Fall, dass zum Teil Operationen müssen verschoben werden.
Ja, Markus. Aber sie sind nicht lebensgefährlich, sonst würden wir es nicht verschieben.
Aber es ist gleich, das ist ein Teil von der Qualität von unserem Gesundheitssystem.
Ja, aber jetzt sind wir in einer Krise, dann kann man nicht die gleiche Qualität aufrechterhalten wie sonst.
Also, genau, nur zum Sagen, also Qualität geht ab von unserem Gesundheitssystem, wenn man muss Operationen laufend verschieben. Das Ganze ist ja nicht eben auf der Ebene vom Virus oder vom Impfstoff, sondern es ist auf der Ebene von der Politik. Die Bild-Zeitung hat heute getitelt, wo viel AfD gewählt wird, verbreitet sich Virus schneller, gilt auch für die Schweiz. Wo viel SVP ist, verbreitet es sich stärker, vor allem in der Ost- und in der Innerschweiz und noch viel mehr natürlich in Osteuropa. Und das kann man eigentlich zusammenfassen unter dem, dort wo man regierungskritisch ist, wie auch du generell regierungskritisch ist, dort wird weniger geimpft, die Leute vertrauen der Regierung nicht, vor allem in Osteuropa, dort hat man die Erfahrung von dem kommunistischen Regime, dort vertraut man denen nicht, wenn die sagen ja, dann macht man nein. Der Effekt ist jetzt dort, dass ganz tiefe Impfquote hat, hohe Todeszahlen, und jetzt kommt es von Osten zu uns, von Tschechien, von Slowakei und jetzt von Österreich. Am Anfang, das letzte Mal, ist es ja von Süden, von Italien, von Frankreich. Und jetzt werden wir das erleben, was von dort her kommt, wo eben die Rechten sind. Dort geht es eben nicht recht zu und her.
Das finde ich immer wahnsinnig simpel. Erstens, Osteuropa würde ich so mal als Sonderfall bezeichnen.
Nein.
Du hast teilweise angedeutet, da war kommunistische Gewaltherrschaft für über 70 Jahre, oder wie lange? Ja, über 70 Jahre. Also relativ schlimm. Das ist etwas ganz anderes als die Situation in Österreich, Deutschland und die Schweiz. Das sind alles deutschsprachige Länder. Finde ich sehr interessant, wenn du die deutschsprachigen Länder anschaust. Die haben alle eine tiefe Impfquote im Vergleich zu Frankreich, zu Spanien, zu Portugal, selbst zu England. Da würde ich sagen, die Grünen spielen spielen da viel die grössere
Rolle.
Wie willst denn du das erklären? Der Punkt ist doch, dass du hast einerseits, da würde ich dir gar nicht Unrecht geben, du hast die AfD, das ist natürlich vor allem auch Ostdeutschland, du hast in Österreich die FPÖ, die auch sehr impfkritisch. Das tue ich gar nicht bestritten. Ich glaube auch, in der rechten Seite gibt es einen starken Impfwiderstand, aber eben auch in der linken. Und vom linken redet man nicht, das sind vor allem die Grünen. Muss mal schauen, wie der Glättli, immer der Chef der Grünen in der Schweiz, wahnsinnig zurückhaltend ist und fast nichts sagt. Der weiss ganz genau, Globuli-Fraktion ist bei den Grünen sehr stark. Aber nein, ist zurück zum Problem.
Nein, Moment, du kannst jetzt nicht ganze Rede halten.
Das wäre jetzt gut.
Es ist einfach, laut Statistik ist ganz klar, dass in der Schweiz zum Beispiel die SVP-Anhänger viel impfkritischer sind als die Grünen. Und du kannst es nicht wieder verwässern und sagen, das spiele gar keine Rolle. Und das Gleiche ist auch noch in Deutschland, nicht nur in Ostdeutschland, sondern eben auch noch in Bayern. Das ist eben auch nahe an Tschechien. Nähe an anderen osteuropäischen Ländern, nähe an Österreich. Dort ist CSU, auch eigentlich die rechte Partei, in Deutschland eigentlich noch rechter als CDU. Dort ist es am schlimmsten. Und jetzt der Herr Söder ist in Panik geraten und hat da grosse Massnahmen gemacht. Es ist ganz klar, das, was du immer verwässerst und sagst, die Impfquote spielt keine Rolle. Es ist widerlegt, also, und zwar also, in allen Ländern.
Also erstens, du hast jetzt wieder alles miteinander zusammenbringen. Impfquote spielt keine Rolle, ja, spielt keine Rolle. Zum Beispiel also, schau mal Holland an. Nein, das ist etwas ganz anderes, was wir vorher diskutiert haben. Wir haben vorher diskutiert, warum lohnt sich die Leute nicht impfen. Und ich kann es nur einmal sagen, in den deutschsprachigen Ländern hast du eine starke technologiefeindliche Bewegung. Die führt dazu, dass im Konzert mit den rechten Parteien die Impfquote sehr viel tiefer ist als in England oder in Frankreich und so weiter. Weil in Frankreich und in England hast du auch eine starke rechte Opposition, aber die rechte Opposition langt dort nicht, dass die Impfquote runtergeht. Dass die Impfquote so tief ist in den deutschsprachigen Ländern, hat mit den Grünen zu tun. Ich sage es noch einmal. Und dass ein Grüne in der Umfrage sagt, Michael Herrmann, ja, ich bin nicht geimpft, kannst ja klar, das ist ja klar, dass sie das nicht sagen, weil in ihrem Milieu darf man das nicht sagen. Ich habe unendlich viele Leute kennengelernt und mit denen auch geredet, die eben eher auf der linken Seite sind, die sich nicht impfen lassen. Aber jetzt noch etwas anderes.
Aber nein,
anderes.
Moment. Man sagt nicht an Michael Herrmann, wenn man Grüner ist. Das sind anonyme Umfragen. Tu doch nicht solche Sachen erzählen. Man muss doch dort die Identität nicht freilegen.
Nein, aber du sagst es trotzdem nicht. Es ist für Grüne ist es viel schwieriger zu sagen, ich will nicht impfen.
Das ist die Verwässerung.
Bei den SVP-Anhängern ist das fast ein Ehrentitel, wenn du gegen das Impfen bist. Und bei den Grünen nicht.
Also Markus, gut, dann Gegenfrage. Warum dann in der Innerschweiz, wo die Grünen fast keine Rolle spielen, und in der Ostschweiz, wo sie auch schwach sind, warum haben wir dort die tiefsten Impfquoten und heute die höchsten Inzidenzen? Deine These ist einfach schlicht falsch und du willst ablenken vom Problem.
Nein, ich will nicht ablenken. Ich will einfach erklären, warum die deutschsprachigen Länder so völlige Outliers sind. Kannst du nicht erklären, weil du dich überhaupt nicht beschäftigst mit dem.
Doch.
Sonst würdest du nämlich können sagen, hey, es hat nicht nur mit den Rechten zu tun, es muss mit den Grünen zu tun haben. Also es gibt's. Wie würdest denn du erklären, der Unterschied zwischen England und Deutschland, bitte schön. Wie würdest du erklären den Unterschied zwischen Portugal und Österreich? Wie denn? Die also, hat alle eine rechte Opposition.
Nein, es geht darum, eben die Haltung gegenüber der Regierung.
Und das weiss, ist doch in Portugal nicht anders, das ist doch der Punkt.
Nein, das kannst jetzt du jetzt einfach nicht da behaupten. Bei uns, und ich habe jetzt gestern eben mit jemandem aus der Innerschweiz geredet, dort ist man einfach prinzipiell dagegen. Und du bist ja auch einer, der dann das vielleicht auch gar noch gut findet, wenn man gegen die Regierung ist und so.
Ja, bla bla bla. Das habe ich nicht gesagt, das ist nicht der Punkt. Ich habe es ja schon tausendmal gesagt in dieser Sendung, ich bin fürs Impfen, ich bin nicht generell gegen die Regierung. Ich bin
wieder
gegen gewisse Regierungsmitglieder. Und zweitens bin ich ein guter Demokrat. Ich akzeptiere, dass Leute andere Meinung haben.
Gut, also guter Demokrat, andere Meinung. In Singapur ist der erste Staat, der beschlossen hat, dass die Leute, die nicht geimpft sind und ins Spital kommen, dass sie selber zahlen sollen.
Das ist eine Diktatur.
Das ist Diktatur.
Singapur als Vorbild.
Das würde ich nicht empfehlen,
weil das führt dazu, das führt in die Teufelsküche. Dann kannst du sagen, wer raucht, muss selber zahlen. Wer irgendwie zu viel isst, muss selber zahlen. Wer zu wenig Sport macht, das geht doch nicht, Roger.
Das ist aber eine Pandemie, wo man ganz klare Massnahmen hat. Wo niemand kann eigentlich erklären, warum er das nicht macht, wenn er da das richtig anschaut und wissenschaftlich anschaut, sondern das ist eben der politische Widerstand. Und ich meine, wir haben jetzt das in Deutschland. Frau Merkel hat heute gesagt, die Lage ist hochdramatisch. Die Massnahmen reichen nicht aus. Der Karl Lauterbach, der Christian Drossen sagen das Gleiche auch. In Österreich, du hast es gehört, die haben jetzt wieder Lockdown. Die sind jetzt noch höher mit den Zahlen wie bei uns. Wir werden in zwei Wochen so hoch sein. Und dort hat man auch eine Impfpflicht beschlossen auf den 1. Februar. Und was meinst du? Das wird jetzt auch ernsthaft in Deutschland diskutiert. Und das wird man auch in Deutschland diskutieren und irgendwann auch in der Schweiz.
Ist okay. Also ich glaube, das ist ein Fehler, würde ich nicht machen. In der Schweiz glaube ich, das ist nicht durchsetzungsfähig.
Wieso nicht?
Aber sie können es probieren, ja, weil das die Leute nicht gerne haben. Also, Impfzwang ist ein wahnsinniges Problem. Ist übrigens auch im 19. Jahrhundert ein Problem gewesen. Bei einer Krankheit wie Pocken, die absolut unbestrittbar eine der schlimmsten Krankheiten ist, die wir überhaupt hatten. Etwas so schlimm wie Pest. Dort bin ich absolut für Impfzwang im Fall. Bin ich völlig für Impfzwang. Der Punkt bei Corona ist, es ist nicht Pocken. Das ist der Punkt. Aber darf ich noch etwas anderes sagen?
Nein, das ist nicht der Punkt.
Nein, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Das ist, wenn du schon die Freiheitsrechte von Menschen extrem einschränkst, dann musst du als Staat das gut begründen. Und das ist das Problem der Corona-Politik. Corona ist nicht die Pandemie, als das sie von den Chinesen zuerst verkauft worden ist. Es ist eine Krankheit, die schlimm ist, wo vor allem für die Leute, die betroffen sind, sehr schlimm ist. Aber die Leute, die betroffen sind, sind ganz klar zu bezeichnen, das sind Risikogruppen ab 70. Ich sage es noch einmal. Stimmt, in der Schweiz sind von 11'000 Leuten sind 68 unter 50 gestorben. 68, Roger! Es ist kein Problem für Leute unter 50.
Aber wie viele sind im Spital? Also gut.
Auch dort hast du 84% von allen Hospitalisierungen seit Anfang der Pandemie sind über 70. 84%, Roger! Es ist das Problem von euch Eltern.
Also gut, aber auch wenn es 16% sind, sind das auch Zehntausende von Leuten und die haben auch ein Anrecht drauf.
Das können wir handeln. Ja, das können wir handeln.
Also gut, in Deutschland haben sie jetzt eine Umfrage gemacht über Impfpflicht. Viel vor kurzem hat man noch gesagt, das gibt es überhaupt nicht. In Deutschland haben die Parteien gesagt, auch unser Herr Berset hat es gesagt. Was meinst du, wie ist die Umfrage rausgekommen? Was sagen die Deutschen dazu?
Ich finde das gut.
Aber 72% sind dafür und 20% sind dagegen.
Seit wenn ist Deutschland für uns ein Vorbild, was Demokratie betrifft?
Ich sage nur,
das ist eines der Länder, die am wenigsten Erfahrung hat mit Demokratie. Wieso soll das ein Vorbild sein?
Es ist ein Land, das also, nach dem Krieg wirklich hervorragende Demokratie aufgebaut hat. Beispielhaft für andere Länder, die das nicht so gut bewältigt haben.
Aber erst seit 70 Jahren und wir haben da ein bisschen mehr Jahrhundert auf dem Buckel.
Nein, aber die Frage ist ja jetzt einfach, warum können wir das nicht auch diskutieren hier in der Schweiz? Also, weil die grossen Virologen sagen, ohne Impfpflicht wird man die Impflücke. Und das ist nicht die einzige Massnahme. Es ist nur die wichtigste Massnahme, dass alle Leute geimpft sind. Dass ohne das kann man das nicht lösen. Da gibt es noch andere Massnahmen. Und weißt du, was toll wäre an der Impfpflicht, Markus? Dann ist eben die Zweiklassengesellschaft weg. Dann kann man auch dein Zertifikat, das von dir so Kastenzertifikat, kann man verreissen. Ja, dann braucht man das nicht mehr.
Roger, ich weiß nicht, warum du das so irrsinnig findest, wenn der Staat einfach alles verfügt.
Nicht der Staat.
Da kann es nicht dein Ernst sein. Da kann er nicht dein Ernst sein.
Aber eben,
kennst du
wieder deine Staatskritik?
Nein, ja, ich bin liberal im Gegensatz zu dir.
Nein,
du bist
Staat
nicht
Staat ist verantwortlich.
Du hast das Gefühl, der Staat ist immer, hat immer recht.
Nein,
und ich sage einfach, dem Staat musst du ab und zu misstrauen. Es ist ganz, ganz gefährlich, wenn du dem Staat die Macht gibst.
Gut, und ich sage, der Staat ist für das Wohlbefinden der Bevölkerung verantwortlich und muss das machen.
Also,
jetzt muss ich einfach noch ganz etwas Wichtiges auch sagen. Eben wenn man sagt, zu viel oder zu wenig. Der am Anfang gesagt hat, es ist überhaupt nicht wichtig, dass Corona es geht weg, war der Donald Trump gewesen. Amerika hat über 750'000 Tote, hat mehr als doppelt so viel pro Kopf der Bevölkerung als wir in der Schweiz und in Deutschland. Und damit die immer das wieder abgenütelt haben, die sind verantwortlich, dass es schlimm rausgekommen ist und immer noch schlimm ist.
Also gut. Das Gute ist an Donald Trump, dass für dich alle Probleme von dieser Welt mit dem Donald Trump zusammenhängen. Der
bla,
Joe Biden,
bla,
der
bla.
Joe... Nein, ist nicht bla bla. Du hast vorher auch bla bla gesagt. Der Joe Biden hat jetzt mehr Tote im ganzen Jahr, wo der Joe Biden an der Macht ist, hat es mehr Tote gegeben in Amerika als unter dem Donald Trump.
Stimmt nicht.
Mal, geh's nachschauen. Mal, es ist so, Roger, du erzählst es eigentlich.
Nein.
Es ist einfach so. Mal, es ist so, es ist schaurig, peinlich, aber es ist so. Zweitens, der Impfstoff, den du so geil findest, und ich finde ihn auch gut, der hätte Donald Trump ermöglicht. Wir hätten gar keinen Impfstoff jetzt im Westen, wenn nicht Donald Trump der FDA gesagt hätte, ihr müsst hure schnell bewilligen. Alle die Impfkritiker, und deshalb bin ich ja auch gegen die Impfkritiker, weil ich ja an sich ein Fan bin von Donald Trump. Alle die Impfkritiker sind die, die wie der Joe Biden übrigens im Frühling vor einem Jahr gesagt hat, nie impfen lassen, wenn ein Impfstoff von Donald Trump kommt, dann ist es ganz schlimm.
Gut, die Tatsache ist, also in den Staaten, wo der Donald Trump gewonnen hat, ist genauso tiefe Impfquote Impfquote, hohe Mortalität, wie man es vorher für Europa...
Das ist kein Argument. Das Argument ist, dass Joe Biden hat mehr Tote als Donald Trump.
Es ist wichtig, dass man am Anfang etwas hat, müssen machen im ersten Jahr.
Aber Impfen ist nur wegen Donald Trump. Man hat gar keinen Impfstoff, lieber
Roger.
Aber
seine Leute
sich ja nicht... Du könntest Sputnik jetzt brauchen.
Gut, aber erstens stimmt das nicht. Also wir haben jetzt das x-mal besprochen, BioNTech hat kein Geld bekommen, die haben das privat finanziert. Und tatsächlich ist Donald Trump-Anhänger lohnt sich zu einem grossen Teil nicht impfen. Und genau darum ist das ein Problem. Und darum, wenn ich jetzt höre, eben, es kommen auch ja andere Sachen zu uns über, eben unsere Abstimmungen werden dann gefälscht und so. Das haben wir ja gehört von Amerika, das ist das Playbook von Donald Trump. Und die grosse Mehrzahl der Republikaner glauben das, obwohl kein Gericht auch noch annähernd so etwas bestimmt hat. Und Markus, weißt du, was mir Sorgen macht? Wir sind nicht mehr in einem Zeitalter der Fakten, sondern sind Religionen, Glaubensrichtungen. Ja. Und Fakten spielen keine Rolle mehr. Wenn Gericht sagt, es hat keine Fälschung gegeben, keine einzige, dann wird das einfach nicht zur Kenntnis genommen.
Aber das ist deine Seite, die das Problem hat mit Fakten. Zum Beispiel ein Problem Fakten. Impfquote, wo du jetzt so sagst, sei wahnsinnig wichtig. Irland hat eine sehr hohe Impfquote, Holland hat auch eine sehr hohe Impfquote, haben unglaubliche Fallzahlen, grössere, höhere Fallzahlen als zum Beispiel die Schweiz. Nicht so hoch wie Österreich, aber höhere als die Schweiz. Der Punkt ist doch der, Roger, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt bei dieser ganzen Corona-Diskussion, wir alle wissen nicht so genau, was sind die besten Massnahmen und was führt zum Ziel. Ich bin absolut überzeugt, und da bin ich ja einig mit dir, Impfen ist gut, Impfen ist wichtig. Lasst euch impfen, ich bin auch fürs Boosteren. Ich bin aber für wirklich gezieltes Impfen. Ich finde es nicht nötig, dass ein 20-Jähriger, der jetzt einfach nicht will, impfen will, dass wir den überzeugen um jeden Preis. Es ist viel wichtiger, dass ein 70-Jähriger zum dritten Mal geimpft wird. Ich würde Prioritäten anders setzen. Und noch eines, Impfquoten allein ist einfach keine Garantie, dass die Fallzahlen runtergehen. Das siehst du in Irland, das siehst du in Holland.
Nein, es ist keine Garantie. Es ist nur eine Sache, weil dort, wo man aufgemacht hat und gesagt hat, Freedom Day und ist alles gut und alles wunderbar, dort ist man wieder voll in den Hammer reingelaufen. Aber was sagst denn du eigentlich zu unserer Demokratie? Wir haben die direkte Demokratie und pflegen die so wirklich pflegen und sagen, damit sind wir viel besser als andere Länder. Die Distanz ist der Regierung und der Bevölkerung wird verkleinern. Und das ist ja richtig für den Normalfall. Aber in der Pandemie geht doch das nicht, wo man schnell die Massnahmen muss ergreifen muss, wenn man jetzt sieht, wie der Herr Berset umgestammelt hat am letzten Donnerstag, weil er nicht erklären wollte, dass wir in einer ganz schlimmen Situation sind, die sich noch verschlimmert wird. Aber er keine Massnahmen kann ergreifen bis am 28. November. Das zeigt doch, dass da irgendetwas schief ist bei uns.
Aber hast du das Gefühl, dass die Bilanz von unserer Corona-Politik im Vergleich zu anderen Ländern in Europa, ist die so schlecht? Findest du die so schlecht? Ich meine, wenn du Zahlen anschaust,
jetzt
sind
verteidigen.
Ja, ich kann sie verteidigen. Ich finde sie nicht schlecht. Ich finde sie gut sogar. Und ich finde, es hat nicht mit dem Alain Berset zu tun. Alain Berset hätte immer gern ein bisschen mehr gemacht. Aber so schlimm ist der Alain Berset auch nicht, würde ich jetzt auch mal sagen. Wenn ich ihn vergleiche mit den Angela Merkel, dann müsste ich ihn den ganzen Tag loben. Ehrlich. Aber jetzt noch eines. Die direkte Demokratie hat uns nicht Kinder daran, eine relativ gute, ausgewogene Politik zu machen.
Gut, also sie hat unsere Kinder, jetzt, wo alles so aufgeht, etwas schnell zu machen. Und ganz klar, die Fehler sind in Österreich katastrophal gewesen. In Deutschland sind sie auch katastrophal gewesen, in Italien auch. Aber dann, die haben die Lehre daraus gezogen. Die haben daraus gelernt. Und bei uns hat man nicht daraus gelernt.
Ich finde das zu früh. Ich meine, Österreich bin ich jetzt überzeugt, der Schallenberg, das ist ein sehr schwacher Kanzler, der ist nicht legitimiert, der hat keine einzige Wahl gewonnen in seinem Leben, das ist ein Diplomat, der weiss gar nicht, was Demokratie ist. Kurz, das politische Genie, das die Österreicher haben, ist jetzt weg. Dass der Schallenberg so extrem überzieht, finde ich, hat sehr viel mit Unsicherheit zu tun, mit dem, dass er eben nicht so wahnsinnig legitimiert ist, als mit einer guten Politik.
Nein.
Das sehen wir in einem halben Jahr, Roger.
Gut.
Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, du hast sicher auch gesehen die Demonstration in Rotterdam, du hast gesehen die Demonstration in Brüssel. Da muss ich sagen, unsere Demonstrationen sind ja nichts dagegen, was jetzt abläuft in diesen Ländern. Und das musst du auch bedenken. Es gibt Kopfendeckel. Wir sind Demokraten. Länder im Westen. Und du kannst nicht Massnahmen machen, wo wichtige Minderheiten einfach nicht im Boot sind. Und noch eines, ich finde, die Schweiz hat es bis jetzt eigentlich in dem Sinn gut gemacht, weil bei uns die Institutionen noch funktionieren. Auch, dass wir jetzt abstimmen nächsten Sonntag. Und ich bin überzeugt, deine Seite wird gewinnen. Die Leute, die das Covid-Gesetz richtig finden, die werden da gewinnen. Und das ist doch gut. Das führt doch zu einer Beruhigung. Hat uns doch überhaupt nicht behindert.
Nicht, wenn Leute jetzt schon sagen, im Vorfeld, es gibt Fälschungen. Wie Donald Trump, der im Vorfeld gesagt hat, entweder gewinne ich oder es wird gefälscht an den Wahlen. Und ich hoffe darum, dass es mehr als 60% sind, damit man dann einen gewissen Freiraum hat, sich wirklich wissenschaftlich richtig zu verhalten und nicht eben die politischen Rücksichten muss nehmen. Und klar gibt es Minderheiten, überall, in Holland und in Belgien, bei uns und in Österreich. Aber wenn wir schauen, wo die Mehrheiten stehen, und wir müssen uns als Mehrheit nicht in die Knie zwingen lassen von 10'000 oder 8'000, die auf die Straße gehen.
Aber das machen wir ja gar nicht.
Also
das machen wir doch gar nicht.
Aber eben,
das machen wir doch gar nicht. Und deshalb wäre es gut, so wie du jetzt redest, finde ich, wäre gut, es gäbe 52%. Ich sage jetzt nicht, in welcher Seite. Es sollte knapp werden, damit die Regierung eine gewisse Demut bewahrt.
Die muss keine Demut haben, die muss eine Handlungsmöglichkeit haben.
Nein, Roger, weil wir uns alle nicht so ganz klar sind und unsere ganz gescheiden Experten eben auch nicht. Was ist die beste Massnahme? Ich sage es noch einmal. Impfquote, Holland, Irland, sehr, sehr hoch. Die haben trotzdem sehr hohe Fallzahlen. Also. Wir sind alle ein bisschen am Ende von unserem Latein. Und ich sage es noch einmal, Risikogruppen schützen, das ist das Vernünftigste, was
wir haben. Also ich kann nicht auf alles eingehen. In Holland haben sie sehr hohe Impfquote.
Ja, aber hohe Fallzahlen
auch. Aber 50% der Leute im Spital sind die Ungeimpften. Bei uns ist die Quote so, 8 bis 10 Mal grösser ist die Chance, zu sterben und ins Spital zu kommen, wenn man ungeimpft ist. Also, machen wir das zweite Thema. Wir müssen auch noch reden, wir könnten da noch stundenlang. Europapolitik. Im Frühling hat der Bundesrat eine Absage gemacht an das Rahmenabkommen. Seither hat man gar nicht gehört. Jetzt ist der Gassi nach Brüssel gegangen und ist dort zurück und gesagt, ja, wir lassen uns nicht unter Druck setzen. Überhaupt nicht. Das heisst, es passiert gar nichts. Nada, oder?
Ja, weiss nicht. Wäre noch gut, wenn nichts passieren würde.
Eben, genau.
Aber ich glaube, es ist nicht so, weil sie da wird ja ums Verrecken immer in dieser defensiven Position sein. Ich glaube, wir haben einfach Masochisten in Bern, die Diplomaten, die finden das irrsinnig, wenn sie so um Gross oder Grossmacht können pilgern können und sich können irgendwie auspeitschen lassen und dann wieder heim können.
So blöd. So blöd.
Wieso? Lass doch wahr. Nein. So gehst du doch nicht auf Brüssel. Also, die haben keine Forderungen gehabt, die haben keine Konzessionen gehabt, die haben keinen Plan gehabt, die haben nichts gehabt. Das ist wie wenn ich jetzt auf Brüssel würde gehen oder du, Roger. Und dann würden wir einfach sagen, ja, wir würden gerne ein bisschen mit euch Kaffee trinken. Was ist das für eine Politik?
Ich glaube, dass der Bundesrat völlig ratlos ist. Und wenn ich jetzt vergleiche über das Covid-Gesetz, wo etwas Dringliches ist, wo man schnell handeln müsste, zweimal können wir abstimmen innerhalb von 5 Monaten. In der EU-Frage, wo die wichtigste staatspolitische Frage ist seit Jahrzehnten und es auch noch bleiben wird, hat nicht nur das Volk nichts können sagen und wird nichts können sagen, auch das Parlament hat nichts können sagen. Und alle Leute, die jetzt sagen, hey, Demokratie ist in Gefahr mit dem Covid-Gesetz, was der Bundesrat alles machen darf, die Leute höre ich nicht in Sachen Europapolitik und sagen, das Volk ist ausgeschlossen. Warum? Weil es sind deine Leute, die Rechten, die sind damit zufrieden und das ja vorher angetönt.
Nein, wir sind nicht zufrieden. Wir sind gar nicht zufrieden, weil ich finde, man sollte gar nicht mehr verhandeln jetzt für eine Zeit lang. Man sollte einfach mal warten und mal schauen, wie es überhaupt ist. Wir mal schauen, was wir überhaupt brauchen. Wir sind uns ja gar nicht so klar, was wir brauchen. Und
aber
wir
müssen dann mal richtig überlegen. Das Parlament und
ja,
das Volk,
das haben wir schon tausendmal darüber besprochen. Erstens einmal finde ich es total unglaublich ironisch, dass die Kreise, die das Rahmenabkommen gut finden, wie du zum Beispiel, wo völlige Aushöhlung von der direkten, Demokratie geht, sind jetzt plötzlich die Prediger der direkten Demokratie. Christa Markwalder brüllt plötzlich, ja, sie will unbedingt abstimmen. Sie, die will, dass wir noch in den nächsten 500 Jahren nie mehr abstimmen, die ist völlig unglaubwürdig. Entschuldigung, das ist unter Null.
Wieso?
Wie das Rahmenabkommen führt genau zu dem, dass wir in der direkten Demokratie nichts mehr zu sagen.
Also,
Das ist der Punkt. 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 Das ist der Punkt hat, dann kann das der Bundesrat so entscheiden. Das ist seit 1848 so. Wenn du es anders willst, dass zum Beispiel der Roger Schawinski und ich können die Außenpolitik gestalten, dann tun wir die Verfassung ändern. Aber zurzeit ist es nicht so. Wir stimmen meistens über die sehr wichtigen Fragen in der Schweiz ab. Auch das Rahmenabkommen hätten wir können darüber abstimmen können. Wenn eine Chance bestanden hätte, aus Sicht vom Parlament und aus Sicht vom Bundesrat, dass es überhaupt eine Chance hat. Und jetzt kommt ja dein EU-Beitritt, jetzt kannst du den ja wieder darüber abstimmen.
Also gut, das Parlament hat sich nicht darüber äußern, das Volk hat sich nicht darüber äußern.
Wie sollen
sie
denn? Was hast denn du das Gefühl? Ja. Die Parteipräsidenten vom Parlament haben dem Bundesrat gesagt, wenn das ins Parlament kommt, dann stürzt das ab. Und das hat niemand
gewollt. Aber das wäre ja besser gewesen. Dann hätte man können sagen, das ist viel besser demokratisch legitimiert als das, was wir jetzt haben. Und der Gassi macht wirklich eine traurige Figur, wenn er da rumtigert und macht und sagt, ich bin falsch verstanden worden und ich habe es ganz anders gehört, etc. Jetzt laufen dann verschiedene EU-Verträge aus. Und vor allem, du bist interessiert an der Energiepolitik, oder? Wie wir schon ein paar Mal gehört haben, Stromabkommen ist einfach wichtig.
Nein,
und das
wird...
Also brauchen wir nicht.
Brauchen wir auf keinen Fall. Okay. Wir müssen zuerst schauen, dass unsere Stromversorgung wieder mehr oder weniger autonom funktioniert, dass wir nicht abhängig sind von Putin, weil ein Stromabkommen heisst nichts anderes, als wir abhängig sind von Putin.
Nein, dass wir Flexibilität
haben. Nein, weißt du, der Strom in Europa, vor allem in Deutschland, kommt aus Russland. Und wer nicht abhängig werden will von Putin, der, glaub, soviel ich weiss, nicht ein Freund ist von dir, du bist nicht ein Fan von Putin.
Und
aber du?
Du
willst schon... Nein, ich bin auch kein Fan. Und deshalb will ich kein Stromabkommen.
Aber hast du das Gefühl, so wie wir jetzt mal die Abschaltung der Atomkraftwerke, Grüne, die weitgehend verhindern, dass die Staumauern hochgehen und dass wir Windenergie haben etc., dass wir da kein Problem werden haben?
Nein, wenn wir die Atomkraftwerke jetzt noch weiter laufen lassen, können wir kein Problem über. Und wenn wir neue Atomkraftwerke jetzt bewilligen würden, können wir kein Problem
haben. Also gut,
und sonst müssen wir halt Gaskraftwerke machen. Und wenn wir Gaskraftwerke machen, könnte man mit den Amerikanern sofort schauen, dass man Gas kann aus Amerika holen und nicht aus Russland. Ich sage das, das ist wirklich wichtig.
Kommt das in die Schweiz, das Gas?
Das Gas, das kommt über irgendwelche Häfen, das ist gar kein Problem. Die Amerikaner haben den Deutschen auch angeboten, dass sie in Hamburg alles würden einrichten, damit man könnte Gas beziehen aus Amerika. Aber Frau Merkel, die alte Russenfreundin, wie
ist sie
natürlich
das?
Ja, das ist sie, das ist ganz schlimm. Und das ist auch etwas, was du nie gecheckt hast, dass sie als Ostdeutsche eine Art von Politik macht gegenüber den Russen, die für uns Europäer nicht so gut ist.
Also gut, sie hat vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für die Russen. Sie kann auch Russisch reden und schreiben etc. Und ganz klar, wir müssen das Verhältnis mit den Russen finden. Wird nicht ganz einfach, vielleicht fast so kompliziert wie unser Verhältnis mit den Chinesen. Da reden wir ein anderes Mal drüber. Machen wir kurz Werbung und reden nachher über die UBS.
Einfach keine Geschäfte mit dubiosen Unternehmen abschließen. Einfach alle Businesspartner identifizieren. Einfach alle Geschäftsbeziehungen auf Herz und Nieren prüfen. Einfach aktiv gegen Geldwäsche vorgehen. Und einfach den eigenen guten Ruf pflegen. Lassen Sie Compliance-Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Also über das Wochenende, wo die meisten Medien irgendwie auf Halbmast sind, weil die Redaktionen dann natürlich in Sonntag gehen wollen, ist verkündet worden, dass die UBS, die grösste Schweizer Bank, jetzt einen neuen VR-Präsidenten bekommt, einen Ausländer. Und kurz vorher, ein paar Monate vorher, der CEO, ebenfalls ein Ausländer, die grösste Schweizer Bank, die 2008 vom Steuerzahler, also von uns allen, mit 68 Milliarden musste gerettet werden, weil sie too big to fail ist. Damals waren zwei Schweizer an der Spitze, dann noch einer und jetzt kein mehr, wie vielen anderen grossen Schweizer Unternehmen. Was sagst du dazu, Markus?
Also erstens ist die UBS gerettet worden vom Staat, aber gleichzeitig haben sie alles zurückgezahlt und es ist für die Eidgenossenschaft sogar ein gutes Geschäft
gewesen. Auf das Mal haben wir sie
müssen reden. Im Vergleich zu anderen Rettungsaktionen, die wir gemacht haben, wie zum Beispiel Swiss, wo das so ein gutes Geschäft war. Jetzt zweitens zu dieser Personalie. Ich glaube, das ist keine schlechte Personalie. Ein Ir ist immer noch besser als ein Franzos. Ein Franzos ist ja ein Gespräch.
Das ein Nationalist?
Hätte ich viel schlimmer gefunden. Nein, ich
Du musst die Person anschauen.
Die UBS ist Kopf und Deckel von den Franzosen fertig gemacht worden und schlecht behandelt worden. Und da muss ich sagen, ein Ir habe ich lieber als ein Franzos. Aber letztlich ist es gleich für so eine grosse Bank wie die UBS schon ein bisschen peinlich, dass sie irgendwie das ganze Kader aus dem Ausland rekrutieren. Da stimmt etwas nicht in der Nachwuchsförderung. Das finde ich nicht so gut.
Eben, also, dass man jetzt sich muss überlegen, die grossen Banken, die grossen Firmen müssen ja in Kontakt sein mit der Regierung in Bern. Wenn dann nicht Leute kommen, die nicht einmal eine von unseren Landessprachen können und da auch nicht die Schweiz kennen und so, ist schon noch etwas anderes, etwas Neues. An das müssen wir uns noch etwas gewöhnen.
Ja, ich finde das einen Nachteil, ich finde es nicht gut. Ich hätte jetzt auch gefunden, wäre viel besser gewesen. Wir haben einen Holländer als CEO. Was, einen Holländer finde ich super. Weil Holland ist
es geht doch um Person,
Holland
nicht um Nationalität.
Holland ist ein Land, das eine Mentalität hat, die uns vertrauter ist als andere Länder. Gott verdeckelt, das weisst du auch, Roger. Und das ist ja gleich. Aber noch eines, ich hätte es auch besser gefunden, gemischt. Aber ich muss sagen, es hätte schlimmer kommen können. Ich habe das Gefühl, Morgan Stanley ist eine gute Firma. Ist für die UBS nicht so schlecht, wenn sie mehr Know-how hat im Investmentbanking. Finde ich auch nicht so schlecht. Das alles finde ich gut.
Also sie sollen wieder ins Investmentbanking
gehen? Nein, aber sie müssen ja für sehr viele Kunden, die sie haben, das sind ja sehr reiche Kunden, die sie haben in der Vermögensverwaltung. Und da kommst du gar nicht drum herum, dass du als Bank dann auch Investmentbanking-Know-how kannst anbieten kannst. Das finde ich schon richtig. Aber da bin ich schon bei dir. Ich finde es nicht so wahnsinnig gut, eben, dass gar kein Schweizer mehr ist von diesen zwei, weil du musst das System in der Schweiz gut kennen. Und bei allem Respekt für einen Ir, der in England aufgewachsen ist und praktisch immer an der Wall Street gearbeitet hat, er wird die Schweiz jetzt auch nicht so begreifen.
Also, das ist schon ein bisschen speziell. Wir entwickeln uns in eine ganz spezielle Richtung. Jetzt wollen wir noch erst durchgehen, die Abstimmungen vom Wochenende, wo du stehst, wo ich stand, Covid-Gesetz, du bist nein, ich ja, richtig. Pflegeinitiative.
Ja, und ich verliere und gut. Du gewinnst.
Pflegeinitiative, du auch nein, ich ja.
Nein!
Ja, klar.
Du bist ja ein Kommunist.
Nein, was?
Das ist ja Wahnsinn.
Ein Kommunist?
Nein, das ist ja schlimm.
Du redest davon, das Pflegepersonal soll doppelt so viel Lohn bekommen.
Ja, aber nicht mit der Pflegeinitiative, wo nur irgendwelche Funktionäre mehr Geld bekommen.
Und das Pflegepersonal ist ganz klar für die Initiative.
Nein,
und
wenn nur Gewerkschaften.
Und wenn dann darauf ankommt, dann sagst du wieder nein.
Ja.
Dann Kanton haben wir das Energiegesetz, du auch.
Ablehnen, unbedingt. Nein. Das ist etwas vom Schlimmsten. Ja, das
dann der Richtplan Stadt Zürich.
Ablehnen, Schlimmste.
Also der Markus, nein, Somm.
Viermal nein.
Jawohl, der
nein.
Absolute Nein-Sager, wenn
ja,
wir schauen,
absolut.
Wie er da durchkommt.
Und,
so.
Und der Roger, der Ja-Sager, der zu jedem Seich Ja sagt.
Nein, jetzt wollen wir mal schauen, jedem Seich. Danke vielmals. Wenn wir mal schauen, wie es rauskommt. Also.
Ja, du wirst gewinnen. Ja. Roger, du kannst jetzt schon, nein, Champagner aufmachen.
Ich mache keinen Champagner auf.
Schritt, wir werden wieder einen wichtigen Schritt in den Abgrund gemacht haben nächsten Sonntag. Da kannst du wieder
so feiern. Redet der grosse Demokrat, Markus.
Nein, ich finde es einfach nicht gut, aber ja, ich werde sie akzeptieren.
In den Abgrund. Also, diese Sendung gibt es wahrscheinlich wieder nächste Woche. Schönen Abend und viel Vergnügen im Programm von Radio 1.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.